Wir hatten uns am 31. hier zu einem Dankgottesdienst getroffen. Da haben wir von einigen Leuten gehört, was Gott bewirkt hat in letzter Zeit oder in diesem Jahr. Und das haben wir dankbar miteinander geteilt. Da war so viele Dankbarkeit, da bin ich gar nicht rangekommen. Also habe ich mir es vorgenommen, kurz und knapp heute Morgen auch meinen Dank auszusagen. Ich habe nämlich im vergangenen Jahr einen neuen Job gekriegt. Für den ich sehr dankbar bin. Das ist ein Job für alle, die dieses Lachen nicht einordnen können. Ich bin Steward, ich bin hier Gemeindepastor. Genau gesagt seit 1. Februar letzten Jahres. Und ich bin sehr dankbar. Ich kann, glaube ich, die Tage, an denen ich aufgestanden bin, ohne Freude und Dankbarkeit über meinen neuen Job an einem, also höchstens an zwei Hände zählen im Laufe des Jahres. Und das finde ich schon eine erstaunliche Aussage. Unter anderem hat diese Dankbarkeit mit euch zu tun. Ich will an dieser Stelle anmerken, es ist mir so wertvoll und so eine Freude, dass ich so gut wie 12 Monate hier bin. Und ich kann sagen, ihr habt mir so viel Vorvertrauen. Nee, Vertrauensvorschuss, das ist das, was ihr sucht. Ihr habt mir so viel Vertrauensvorschuss entgegengebracht. Das bewegt mich. Ihr packt so gut an und ihr seid von Herzen so sehr mit dabei. Wie könnte das nicht der beste Job in der Welt sein? Und ich sage euch zum Jahresanfang vielen herzlichen Dank für 2019. Das gilt natürlich vor allen Dingen im Vertikalen, denn ohne sein deutliches Hinzutun auf allen Seiten wäre das gar nichts geworden. Aber ich will euch sagen, ein herzliches Dankeschön für letztes Jahr. Was ich euch nicht gesagt habe im Vorwege der Anstellung ist, diesen Job ist mir so wertvoll, ich hätte den ganz und gar umsonst gemacht. Schnell weiter. Im Glauben, und da sind wir schon beim Thema, das ist in der Lobpreiszeit deutlich durchgeklungen, die Jahreslosung. Herr, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Eine relativ herausfordernde Jahreslosung, finde ich. Da will ich versuchen, uns an drei Stellen die Herausforderung des Glaubens mal nicht leichter zu machen. Das will ich eigentlich gar nicht. Aber ich will uns ein bisschen helfen dabei in diese Glaube- bzw. Unglaube-Spannung. Wir nehmen diesen Vers aus dem Markus-Evangelium aus Kapitel 9. Und der gehört, wie es halt immer ist, mitten in eine bestimmten Geschichte, mitten in einem Kontext. Das ist nicht einfach losgelöst. Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und die Geschichte ist ein bisschen kompliziert, auch nicht so einfach, wie ich finde. Ich lese sie nicht von vorne bis hinten vor, damit wir nicht zu viel Zeit damit verbringen. Aber die groben Züge will ich schon schildern. Jesus kommt mit Petrus und Jakobus und Johannes vom Heiligen Berg herunter, wo sie eben erlebt haben, diese drei zumindest, wie Jesus verklärt wurde. Die haben etwas Übernatürliches erlebt, so der Vorhang von der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt ist für sie aufgegangen und sie haben etwas Lebensveränderndes erlebt. Das ist nicht unsere Geschichte. Die kommen jetzt herunter und sie finden die anderen Jüngern vor, in einem Streitgespräch mit einer Gruppe von Leuten und einigen Schriftgelehrten. Jesus fragt, was hier los? Und ich lese ab Vers 17, da meldet sich aus der Menschenmenge ein Mann und er sagt, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer diese ihn anpackt, wirft er ihn zu Boden. dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Jesus sagt, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Stellt ein paar Fragen. Der Vater erklärt noch weitere Symptome. Und dann sagt er in Vers 22 zu Jesus, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Und da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Jesus tritt vollmächtig an, treibt diesen Dämon aus. Das ist ziemlich dramatisch. Die Zuschauer haben gemeint, der Junge ist gestorben. Aber Jesus nimmt ihn an die Hand, richtet ihn auf und es ist alles gut. Zum Schluss fragen die Jünger, und warum hat das bei uns nicht geklappt? Und Jesus sagt, das hängt mit Gebet zusammen. So die kurze Zusammenfassung. Ich finde, da ist einiges, was nicht ganz leicht ist, so erst recht für uns, für heute, an diese Geschichte. Und habe daher folgende drei Punkte uns herausgearbeitet. Die drehen sich alle um den Glauben. Ich will kurz den Glaubensrahmen betrachten, der es uns mal mehr, mal weniger leicht oder schwierig macht zu glauben. Ich will die Frage hinter dem schlechten Gewissen mal angehen. So, wie viel Glaube ist genug? Glaube ich zu wenig? Ich glaube, wenn ich uns dazu einladen würde, uns zu melden zum Anfang des neuen Jahres mit all den erschütterlichen Dingen, die gleich losgetreten sind auf der Weltbühne. Wer ist stark im Glauben und zuversichtlich und so weiter? Ich glaube, die wenigsten würden sich mehr melden. Häufig verbinden wir das auch mit einem schlechten Gewissen, weil wir das Empfinden haben, nicht genug zu glauben. Und drittens, Glaubensqualität. Also das sind alle keine theologischen Begriffe, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, ja, wo kommt es drauf an? Was zählt beim Glauben? Erstens, den Glaubensrahmen. Was habe ich da am Wickeln? Diese Geschichte, wo unsere Jahreslosung eingebettet ist, das handelt sich um eine äußerst steile, übernatürliche Geschehen. Eine Dämonenaustreibung. Es gibt ein Streitgespräch mittendrin, der Vater, der sagt, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, weil er besessen ist. Der Dämon macht dies, das und jenes mit ihm. Das sind die Symptome. Nun bitte macht etwas. Und das tut Jesus in der Tat. Und wenn wir gleich steil einsteigen, da stelle ich die Frage, die ich nicht gleich beantworten werde, aber ich stelle die Frage, kann man so etwas heutzutage ernsthaft glauben und intellektuell aufrichtig bleiben? Gut, Punkt 2. Nee. Also ich gebe nachher meine Frage, aber wo ich eigentlich drauf hinaus will, ist diese mutige Ja, ist wohl mutig heutzutage. Und wenn es dir so geht wie mir, ich würde den Satz oder diesen mutigen Ja nicht unbedingt mit absoluter Freiheit bei meinen Nachbarn oder unter meinen Kollegen oder das bringt der Gedanke mit sich, ja, das ist ein schräger Vogel, irgendwie sowas glauben zu können. Grundsätzlich und vom christlichen Glauben abgesehen, ist die Glaubwürdigkeit der Denkstrukturen, in denen wir unterwegs sind, ganz wichtig dabei, wenn wir uns fragen, kann ich das glauben oder kann ich das nicht glauben? Die Glaubwürdigkeit der gesamten Denkstrukturen innerhalb dessen unsere Gedanke oder die Frage, die Idee, die es gilt zu glauben oder auch nicht zu glauben, steht diese Gesamtstruktur Struktur? Schenken wir auch mal mehr oder mal weniger Glaube? Und ich mache das, ich versuche das festzumachen an dem Beispiel des Airbus A380. Jemand mitgeflogen? Ich auch leider noch nicht. Passen? Ja, schön. Und? Groß, ne? Ewig lange Anflug, oder? Also ewig lange an beim Abflug. Also ich weiß das erste Mal, wie ich mit einem 737 geflogen bin. Da denkst du, so lang kann die Landebahn nicht sein beim Abflug. Das rollt und rollt und rollt und will nicht abheben und will nicht abheben und will nicht abheben. Das liegt in diesem Fall daran, dass es ein Abfluggewicht maximal von 560 Tonnen hat. Mit einer Beladung von 55 Leuten um und bei. So. Entschuldigung, 555. Habe ich gesagt? Ja, okay. Nee, 55, da könnte man sich wirklich hinlegen. Ne? So, allererste Klasse. Der Punkt ist, wenn du einsteigst, ich will mal wetten, dass du nicht vorher bei Airbus angerufen hast, um zu fragen nach den Sicherheitsstandards. Du klopfst nicht beim Pilot an und fragst nach der Wartungslogbuch, was dann meticulös detailliert geschrieben wird über solche Flugzeuge. Du gehst nicht selber hin und kickst die Reifen, um zu gucken, ob da genug Luft ist. Du gehst schlicht vertrauensvoll zu 100% davon aus, dass diese gesamte Rahmenbedingung, dass das stimmt. Und du glaubst so sehr daran, dass die Ingenieure richtig kalkuliert haben, dass die Wartungsleute richtig und gut gearbeitet haben, dass alle Sicherheitssysteme Hand und Fuß haben. Da vertraust du zu 100% drauf und steigst einfach ein und freust dich darüber, dass unbekannte Leute dich jetzt gleich auf eine Höhe von 10 Kilometer in die Luft befördern. Der Glaube schenken wir schon dem Pilot und diese Maschine. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, wir investieren sehr viel Glaubwürdigkeit in das Gesamtsystem, in dem dieses Flugzeug sich befindet. Zurück zu unserer Geschichte in der Bibel. Wir schauen dagegen einen Bericht aus der Bibel an, der in diese mathematisch, physikalisch, empirisch, wissenschaftsbezogene Rahmen recht unwohl sitzt. Der Gesamtrahmen, mit dem wir heute als Gesellschaft unterwegs sind, sagt, Dämonen, austreiben, ist das nicht Epilepsie? Ist das nicht dies oder jenes oder neurologische Störung oder was weiß ich? Unsere Geschichte sitzt in diesem Rahmen recht schwer, recht ungünstig. Es macht sie nicht weniger wahr. Ich möchte nur, dass wir dessen bewusst werden, es kommt an dem Rahmen drauf an. Umso wichtiger ist es, dass wir die Bibel als Rahmen, als glaubwürdige Rahmen verstehen, annehmen und anwenden. Gott hat uns vieles offenbart. Manches lässt sich empirisch, wissenschaftlich nachforschen und bestätigen. Manches nicht. Also wir sind in der Wissenschaft davon abhängig, dass man Dinge messen kann, in Formeln zusammenhängen kann und zu Gesetzen machen kann. Noch ist es nicht so weit, dass die Dämonen das zugelassen haben. Die Bibel offenbart uns Dinge, die sich wissenschaftlich auch nicht zu beweisen lassen. Mit welcher Glaubwürdigkeit gehen wir an die Bibel heran? Ist einfach eine eine ehrliche Glaubensfrage an dich zum Jahresanfang. Ich mache den Rationalistischen überhaupt nicht schlecht, den liebe ich. Und ich bin mir sehr froh über die Sicherheitsmaßnahmen, die Ingenieure und die Wartungsarbeiten von den tüchtigen Leuten. Ich sage nur, das ist nicht alles. Und nur weil etwas in diesem Rahmen nicht gut sitzt, heißt längst nicht, dass es nicht wahr ist. Folgendes hat ein Richard Gallagher geschrieben im Juli 2016 in der Washington Post. Der ist Professor für klinische Psychiatrie am New Yorker Medical College und berichtet, wie vor etwa 25 Jahren ein katholischer Priester auf ihn gekommen ist, in seiner Kapazität als Professor der Psychiatrie, und hat ihn gebeten, eine Person zu begutachten, die wo möglicherweise ein dämonischer Einfluss vorhanden war. Und er schreibt nach dieser Begebenheit: In den letzten 2,5 Jahrzehnten und über mehrere hundert Beratungen habe ich Pfarrern verschiedener Konfessionen und Glaubensrichtungen geholfen, Episoden von psychischer Krankheit, die überwältigende Mehrheit der Fälle darstellen, aus dem buchstäblichen Werk des Teufels herauszufiltern. Es ist eine unwahrscheinliche Rolle für einen akademischen Arzt, aber ich sehe diesen beiden Aspekten meiner Karriere nicht im Widerspruch zueinander. Dieselben Gewohnheiten, die meine Arbeit als Professor und Psychiater prägen, Aufgeschlossenheit, Respekt vor Beweisen und Mitgefühl für leidenden Menschen, haben mich dazu gebracht, Angriffe von, wie ich glaube, bösen Geistern zu erkennen und ebenso kritisch diese extrem seltenen Ereignisse von medizinischen Erkrankungen zu unterscheiden. Das ist eine der auf mutige Weise sagt, es gibt unterschiedlichen Rahmen. Und auch wenn es viel Unsinn und Hokuspokus und unhilfreiche Berichte gibt, es gibt eine geistliche Welt, die auch unter anderem Besessenheit mit sich bringt. Was macht das mit unserem Glauben? Ob Dinge leicht zu glauben sind oder schwer zu glauben sind, hängt nicht nur von der Tatsache ab, sondern von der Glaubwürdigkeit des gesamten Rahmens, die wir hinzubringen. Lest in diesem Jahr die Bibel und erkenne, das ist ein merkwürdiges Buch, was Gott dir gegeben hat als Offenbarung von der Welt, wie er möchte, dass wir sie erhalten. Zweiten Punkt, bisschen schneller. Glaube ich zu wenig? Meine Glaubensstärke, zu unserer Geschichte zurück. Die Jünger haben versagt. Der Vater stellt Jesus in Frage. Jesus ist gefrustet. Das ganze Ding dreht sich um das Thema Glaube. Was seid ihr nun für eine ungläubige Generation, sagt Jesus zu ihnen. Der Vater noch einmal: Wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Wir sind hier nur ein Haaresbreite vom schlechten Gewissen entfernt. Wie viel Glaube ist gesund und gut und wie viel ist zu wenig und was soll ich dann überhaupt machen jetzt in meinem neuen Glaubensjahr? Eine wichtige Frage an dieser Stelle ist: Zu wenig wofür? Ist mein Glaube zu wenig, um errettet zu werden, oder ist mein Glaube zu wenig, um große Dinge mit Gott zu erleben? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Es ist nicht der große Glaube, der uns mit Gott in Ordnung bringt. Es ist der Glaube an einen großen Retter. Ein Senfkorn. So wie bei dem Verbrecher, der hängt neben Jesus und hat zwei oder drei Sätze mit ihm gesprochen. Den Satz gehört habe, wir sehen uns im Paradies. Wenn wir durch die Brille des Glaubens oder wenn wir die Brille des Glaubens einmal anziehen und gucken, vielleicht ist sie total beschlagen, vielleicht ist sie für uns noch die falsche Sehstärke, vielleicht ist es kaum möglich, durch diese Brille hindurchzusehen, um die Wahrheit zu erkennen, aber ein kleines bisschen, vielleicht wie der Blinde es Jesus berichtet hat, ich sehe Menschen aber nur wie Bäume, vielleicht nur ganz verschwommen, aber ausreichend zu sehen, Jesus ist an meiner Stelle mit meiner Schuld gestorben, damit ich vor Gott rein und heilig stehen darf, wenn ich es nicht mal bin. Wenn die Brille nur so viel Glaubenslicht durchlässt, das reicht. Da keimt etwas auf, da keimt neues Leben auf, das bis in alle Ewigkeit in seine Herrlichkeit reicht. Es ist wie eine große Eiche. Die braucht nur ein kleines bisschen Sauerstoff, ein kleines bisschen Wasser, um aufzukeimen. Und sie schlägt nach unten Wurzeln. Und aus diesem kleinen Wurzel wächst ein Rieseneichenbaum. Aber der Eichenbaum wird selbst nur im Laufe der Zeit groß und stark und fruchtbar. Das passiert nicht über Nacht. Und um meine Illustration jetzt gnadenlos zu verwechseln, wenn wir zu der Brille zurückkommen, diese erste Erkenntnis, ich sehe es gerade eben ausreichend genug, um zu sagen, ja, ich glaube, aber bitte hilf meinem Unglauben, denn ich sehe so wenig Detail, Gott, ich sehe dich so wenig, wie du bist. Und das Thema hatten wir so ein bisschen in den vergangenen Monaten. Es gilt immer mal wieder, die geistliche Putztücher in die Hand zu nehmen, um die Brille sauber zu machen. Es gilt vielleicht vor allen Dingen zum Jahresanfang, auch mit der Absicht unterwegs zu sein. Ja, ich will ihn besser sehen. Ich will ihn besser erkennen, wie er ist. Ich will mir keine Märchen erzählen lassen. Ich will ihn selber sehen. Ich will ihn sehen, wie er ist, in zunehmende Konturen, in zunehmende Farben, in zunehmende Schärfe. Ich will Gott sehen und erleben, wie er wirklich ist. Und das versetzt uns in die Lage, große Dinge mit Gott zu erleben. Der Verfasser des Hebräerbriefs sagt, was ist denn der Glaube? Und gibt folgende Antwort drauf. Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist das, was, wenn wir in der Bibel schauen und mit dieser gottgegebenen Glaubwürdigkeitsrahmen unterwegs sind, dass wir Dinge sehen können und erkennen können an der Charakter Gottes, an dem, wofür sein Herz schlägt, an seine Wirkungsweise, an die Eigenschaften seines Reichs, dass wir hineinblicken können und sagen, ja, auch wenn ich das noch nicht vor mir sehe, auch wenn ich das noch nicht plastisch, physisch anfassen kann, ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist. Was ist denn der Glaube? Das ist ein Rechnen mit Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wenn du wirklich wissen willst, wie sieht Glaube aus, dann lest dir Hebräer 11 durch. Denn es folgt eine Auflistung von unseren Vorfahren, die diesen Glauben hatten. Und weil sie diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Reihenweise Glaubensbeispiele, Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Das Aufkeimen des Glaubens. Das ist ja eine Sache. Brauchst dir, wenn du weißt, ich habe nur so viel gesehen und ich habe mein Vertrauen in diesem Kreuz investiert, dann ist das Leben gekeimt. Wenn du sagst, ich will aber große Abenteuer erleben, ich will mit diesem lebendigen Gott hier auf Erden Glaubensabenteuer erleben, dann gilt es in aller Wahrscheinlichkeit die Frage mit Nein, habe ich noch nicht ausreichend Glaube zu beantworten. Und gleich hinterher mit dem Gebet, Herr, hilf meinem Unglauben. Hilf mir bei meinem Unglauben. Denn ich weiß, bei mir, da ist ja ausreichend Glauben vorhanden, um von einem Ende der Bundesrepublik zum anderen umzuziehen, weil ich geglaubt habe, dass wir einen gemeinsamen Weg miteinander haben. Aber das ist nur ein Meilenstein in meinem Glaubensleben. Und es gibt noch sehr viel Luft nach oben. Das ist mir sehr klar an diesem Jahresanfang. Also wenn du ein Gebet hast für deinen Pastor in diesem oder für deinen Pastoren in diesem Jahr, dann bete, dass sie auch im Glauben wachsen, stärker werden, dass die Brille noch klarer wird, dass sie Gott und seine Absichten, sein Herz, sein Plan noch besser sehen und erkennen. Drittes und letztes, Glaubensqualität. Was zählt? Wo kommt es drauf an? Am Anfang habt ihr Authentizität und Religiosität gesehen. Glaube ist Beziehungssache mit Gott. Vertrauenssache. Und keine Beziehung kann sich gesund entwickeln, wenn man nicht ehrlich ist. Es gilt genauso für die Beziehung mit Gott, für diese Glaubensbeziehung. In Freude, aber auch in Leid und in Hoffnungslosigkeit. An den Tagen, wo Angst an der Tür klopft, Unsicherheit vorhanden ist. Gott braucht Glaubenshelden. Gott braucht keine, die ein Glaubensheldentum vormachen. Gott braucht und gebraucht welche, die sagen, in aller Ehrlichkeit, mir schlottern jetzt die Knie. Aber ich glaube, du bist bei mir. Ich glaube, du hast gesagt das, also nehme ich jetzt einen Schritt. Ich erzähle eine Geschichte von damals vor 2 Jahren, als Rebecca und ich diesen schon gewagten Schritt nach Itzehoe zurückgemacht haben. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich will sie bewusst nochmal auspacken an dieser Stelle. Wie ich mit einer Umzugsfirma umgezogen bin. Die haben alles in die neue Wohnung, ins neue Haus reingetragen. Und am nächsten Morgen wachte ich auf und wie das halt ist, am Tag nach dem Umzug, trotz großartiger Hilfe vom Männerhauskreis hier, war noch jede Menge Chaos vorhanden. Und ich guckte mir das an, so sämtliche Kartons, die noch ausgepackt werden müssen, Lampen, die noch angebracht werden wollen, das ganze Programm, wie man das kennt. Und ich war müde, ich fühlte mich sehr unsicher und in dem Moment, ich habe mich nur gefragt, was machst du hier für ein Quatsch? Was bildest du dir ein, dass Gott in diese Geschichte drin ist? Was bildest du dir ein hier mit den netten Baptisten, dass sie mit dir sowas anfangen wollen würden? Was bildest du dir ein? Und bist jetzt 900 Kilometer umgezogen, hast alles hinterlassen, der zweitschönste Wohnort Deutschlands. Was machst du da für lebensverändernde Quatsch? Und ich habe einen Knoten im Bauch gekriegt und habe befürchtet, ich habe einen Riesenfehler gemacht. einen richtig großen Fehler. Nicht nur einen teuren Fehler, sondern einen richtig großen, bedeutenden Fehler gemacht. Und ich wusste, das muss ich jetzt ehrlich mit dem Chef besprechen. Und ich habe mich hingesetzt und ich habe all diese Gedanken, wie aus einem großen, unsichtbaren Tisch, habe ich alles ausgebreitet und habe ihm alles erklärt, weshalb das jetzt so eine vollkommene, unsinnige, falsche Situation wäre, vor der ich jetzt richtig Angst hatte. Und so wie ich das getan habe, passierte etwas in mir, das lässt sich kaum beschreiben. Vielleicht weißt du das, wenn du Ähnliches erlebt hast, aber es ist in meinem Inneren, nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen, unerklärlicherweise ein totaler Frieden entstanden. Ein wirklich so ein schöner Frieden. Ein Frieden, in dem man hätte baden können. Völlig unabhängig von den chaotischen Umständen. Es hat mit den Umständen überhaupt nichts zu tun, aber der Geist Gottes hat in mir einen Frieden bewirkt. Und ich wusste schlicht, es ist okay. Keine Antworten, keine tu dies oder als nächstes mach das oder ruf diese Person an oder sonst irgendwie, sondern einfach, es ist okay. Und da sind mir die Tränen gekommen. Und ich saß da und habe Gott gedankt und gelobt und gepriesen für diese verrückte Situation, in der ich mich gefunden habe. Und wusste einfach, dass er gesagt hat, es ist okay. Ganz ruhig bleiben. Und wir hatten eine halbe Stunde Zeit miteinander in ehrlichste Gespräch. Grundehrlich. Und irgendwann mal war es dann doch an der Zeit, wieder praktisch zu werden, anzupacken. Und ich wollte als erstes mir die Heizung in Angriff nehmen. Ich hatte noch nicht einmal die Heizung mehr angeschaut. Ich wusste nicht mal, wie sie ein- und auszuschalten war. Also ich dachte, du gehst in den Keller, holst dir die Heizungsunterlagen, habe mir einen Kaffee gemacht und mit so einem Stapel Anleitung und bla, habe ich mich hingesetzt und fing an, da durchzublättern. Die Hälfte ist nicht für mich als Anwender gemeint, sondern für die Installateuren. Und so wie ich durch diesen Riesenstapel an Anleitungen für die uralte Heizung durchblättere, fällt mir ein Stück Papier entgegen. Und ich kann es kaum glauben, ich habe es fotografiert und zeige es euch. Das ist das Papier, was mir entgegengeflattert ist. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus all meiner Furcht. Und der Vater des Kindes schrie: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein Vorgänger von mir hat sich diese Tageslosung vom 12. September 2000 sich genommen, um seine Notizen drauf zu schreiben, wie man die Heizung ein- und ausschaltet. Nun, ob das der Zufall ist, überlasse ich dir. War kein Zufall. Ich habe im Nachhinein mir überlegt, wo war ich am 12. September 2000? Da haben wir in England gewohnt. Da waren wir noch nicht mal nach Wilste hingezogen. Vom Christuszentrum hatte ich noch kaum was gehört. Und am 12. September vermute ich, oder auf jeden Fall die Tage danach, sorgt Gott dafür, dass diesen Zettel in die Heizungsanlagen, richtig. Glaube ist eine Sache der Ehrlichkeit mit Gott. Das ist nicht heldenhaft. Meistens genau umgekehrt. Und Gott sucht ehrliche Menschen, die bereit sind, trotz allem festzuhalten an dem, was er sagt. Die den Mumm auch haben, um zu sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Lasst uns auch in diesem Jahr ein Volk sein, das immer bereit ist, demutig vor Gott zu kommen, mit allen Ängsten und Nöten und Bedürfnisse, Freude, das ganze Programm und ihm beim Wort nehmen. Amen. Also segne dich, dieser allmächtige Herr, der in seiner Liebe zu dir seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit du mit ihm in alle Ewigkeit leben darfst. Der segne dich, der behüte dich, der lass sein Angesicht über dir leuchten. Und dieser großartige Herr schenk auch dir in diesem Jahrzehnt, seinen Frieden. Amen. Amen. Wünsche eine gute erste Woche.